Und läuft. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 28. Ausgabe vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf, der Folge aus der Mitte der Sommerpause. Jetzt, bevor es langsam in die heiße Phase der Vorbereitung geht, wollen wir mal über den derzeitigen Stand der Fortuna reden. Und das machen wir wie immer in der gewohnten Runde mit dem Tim in Berlin.
Guten Abend.
Dem Jan in München.
Hallo zusammen.
Und hier in Köln mit mir zusammen ist der Moritz.
Guten Abend.
Ja, ich bin der Lukas und ja, dann starten wir direkt mal rein. Ja, und ich glaube, das machen wir am besten, indem wir mal so ein bisschen gucken, was sich jetzt im Kader so getan hat. Also das ist ja bisher noch nicht so wirklich viel Bewegung in den Transfermarkt generell gekommen und auch bei der Fortuna noch nicht so viel, wie man vielleicht erwartet oder auch erhofft hatte. Aber es gibt ja auf jeden Fall schon ein paar Neuigkeiten. Zum einen seit der letzten Aufnahme ist klar, dass Bernhard Tekbetay die Fortuna verlassen hat. Ja, da schien ja das Tischtuch ziemlich zerschnitten zu sein und er ist dann wie erwartet zu Ludo Goretz Rasgrad gewechselt, glaube ich.
Sehr gut, sehr gut.
ja, da denke ich, wahrscheinlich kann man sagen, ist wahrscheinlich das Beste für alle Beteiligten. Das hat ja einfach leider gar nicht funktioniert bei der Fortuna. Und ja, die zweite große Meldung ist, dass Kahn Eihan die Fortuna verlassen hat nach einer ziemlich langen Hängepartie. Und wohl für kolportierte 2,5 Millionen.
2,75, finde ich das jetzt.
Oder 2,75.
Ich glaube, okay. Das war dann jetzt nochmal das Extra, was da drauf geschossen wurde.
Ja. Tja, ist schon irgendwie auch eine harte Pille, das so schlucken zu müssen, ne? Dass ein so verdienter und wichtiger Spieler halt für so eine Summe dann irgendwie verlässt, auch wenn natürlich ist halt aufgrund der Klausel wohl eh nicht richtig zu vermeiden war und jetzt eh bei dem Corona-Transfermarkt das halt irgendwie super schwer zu bewerten ist, was das wirklich wert ist. Aber ja, und auch mal völlig abgesehen davon, Kahn Eihan hat ja wirklich ja jetzt vielleicht nicht gerade eine Ära geprägt, aber der ist schon wirklich ein absoluter Führungsspieler gewesen, absoluter Leistungsträger über viele Jahre und es tut mir schon wirklich weh, dass er nicht mehr da ist.
Auf jeden Fall, das ist ein Gesicht der Mannschaft gewesen und ja, da wird man möglicherweise jetzt ab und zu mal gucken müssen, wie es ihm so in Italien ergeht. Also das werde ich mit Sicherheit verfolgen und da werden wir auch vielleicht im Podcast irgendwann nochmal auf zu sprechen kommen. Wo man verfolgt ja so ein paar Spieler dann doch ganz gerne und dann auch mit einem lachenden Auge, wenn sie sich irgendwo durchsetzen, mit einem weinenden Auge, weil man sie lieber im Fortuna-Trikot gesehen hätte. Wo du nämlich gerade Rasgrad angesprochen hast, habe ich jetzt jemanden einfach mal verfolgt, den ich nicht weiter verfolgen werde, den Herrn Tekbetay, den werde ich relativ schnell vergessen haben. Aber momentan spielt nämlich Ludores Rasgrad gegen den FC Midtjylland in der Champions League Qualifikation und er steht nicht im Kader. Das schon mal als ich möchte mich höheren Herausforderungen stellen. Ja.
Vor allem erstmal Spielzeit bekommen.
Ja.
Der muss sich noch anarbeiten. Aber ich finde, mit Eihan, es gibt ja so Spieler, da sagt man manchmal, ja, man sieht erst, wenn sie weg sind, was sie eigentlich geleistet haben. Ich glaube, bei Kahn Eihan ist das nicht der Fall, sondern ja. Man weiß jetzt schon, dass ohne ihn der Spielaufbau schwerer werden wird, dass seine Pässe fehlen werden und eben auch seine defensive Präsenz auf jeden Fall, gerade in der zweiten Liga. Also er war auch in der ersten Liga immer überzeugend, letzte Saison nicht immer, aber ja, in der zweiten Liga absoluter defensiver Leistungsträger.
Ich möchte mich noch mal kurz korrigieren. Er sitzt tatsächlich doch auf der Bank. Ich hatte es überlesen. Ich melde mich im Verlauf des Podcasts, falls er eingewechselt wird. Ich werde das im Auge behalten.
Unbedingt. Ja. Okay. Wir können, glaube ich, nicht genug über Tech-Detail reden hier heute. Und auch in den nächsten Wochen hoffentlich. Ja, also zu Eihan auch nochmal, was mir, glaube ich, auch sehr fehlen würde, ist einfach so zumindest so diese leise Hoffnung, dass jemand einen Freistoß in Strafraumnähe halt irgendwie aufs Tor bringt. Ja. So. Also das, muss man jetzt erstmal wieder gucken, ob es da jemanden gibt, der diese Rolle irgendwie übernehmen kann.
Du meinst den nächsten Freistoß quasi.
Ja, genau. Und ja, das ist jetzt natürlich irgendwie auch sehr, sehr spekulativ, aber was ich mir bei Eihahn auch so ein bisschen vorstellen könnte, ist, dass man den schneller wieder in Deutschland sieht, so als einem das vielleicht irgendwie lieb ist, weil eigentlich finde ich das ganz gut, dass der jetzt wenigstens nicht in die Bundesliga gewechselt völlig. Ist zu irgendeinem Verein, wo einem direkt so halb übel wird, wenn man darüber nachdenkt. Aber ich meine, ich bin jetzt nicht bei Sassuolo wirklich tief drin, aber ich könnte mir zumindest vorstellen, dass es ja vielleicht auch gar nicht so einfach ist, sich da einfach mal durchzusetzen, weil ich glaube, das ist ein Verein, der auch immerhin mal international gespielt hat in letzter Zeit. Nur mal angenommen, der setzt sich da jetzt nicht durch, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der im Winter dann direkt irgendwie ausgeliehen wird für kleines Geld an die Wolfsburgs, die Hoffenheims und die Leverkusens dieser Welt. Also, naja.
Aber meinst du? Nee. Ich glaube, der wird eher ausgeliehen, wenn er sich nicht durchsetzt an die Augsburgs und Mainz dieser Welt.
Oder Schalkes.
Ja. Also, ich glaube.
Ich glaube auch, ja. Ja. Wünschen wir ihm also alles Gute.
Wünschen wir ihm alles Gute und einen Stammplatz.
Genau, einen Stammplatz.
Was ist denn zu der ganzen Drumherum-Geschichte zu sagen? Wollen wir da noch was zu sagen? Es hing dann ja eine ganze Weile, weil Sassuolo wohl nicht den Regeln konform Geld hinterlegt hat oder Bankgarantie hinterlegt hat, um dann die Klausel entsprechend zu ziehen, sondern es gab dann eine Hängepartie und, so wenn ich es richtig verstanden habe, aber ihr mögt mich da berichtigen, auch noch ein bisschen Aufschlag auf die Ablösesumme.
Ja. Ja, genau. Genau, es gab einen kleinen Aufschlag.
Ja, aber 750.000 ist einfach nicht so ganz schlecht im Vergleich zu null. So, ne?
Auf jeden Fall.
Da muss man schon sagen, dass die es irgendwie richtig gemacht haben. Ich glaube, er war zwischendurch, was ich gelesen habe, doch ziemlich angepisst, dass sich das so lange hingezogen hat, weil Fortuna halt ein Angebot von Rom ausgeschlagen hat, also AS Rom. Also das ist so, wie ich das gelesen habe, hat Rom gesagt, wir wollen ihn kaufen, die Klausel ziehen, würden aber erst im September das Geld überweisen. Und Fortuna hat gesagt, nein, wir brauchen das sofort, um das zu reinvestieren. Also wurde dieses Geld der Kauf abgelehnt quasi. Und dann hatte Eihahn zwischendurch, ich weiß auch nicht, ob das wieder nur so eine Bild-Story ist oder ich weiß nicht woher, dass er zwischendurch dann gesagt hat, ja, aber so dringend scheint es ja doch nicht nötig zu haben, wenn es jetzt hier doch noch so lange dauert.
Also ich finde auf jeden Fall gut, also ich finde es einfach, eigentlich muss ich sagen, finde ich das ziemlich gut, dass Fortuna da so hart geblieben ist, auch wenn ich irgendwie kurz dachte, dass man vielleicht sogar noch ein bisschen mehr rausschlagen würde. Das klang erst so, als ob vielleicht dieses Klauselziehen einfach null und nichtig gewesen wäre, hätte man ja eigentlich, da müsste man jetzt glaube wahrscheinlich juristisch wirklich tief drin sein, um das zu verstehen, ob man da irgendwie noch mehr hätte rausschlagen können. Aber so oder so finde ich es gut, weil man kann, glaube ich, im Augenblick einfach jeden Euro gebrauchen. Letztendlich ist es ja dann auch dazu gekommen, dass der Spieler wechseln könnte. Es sah irgendwie während es lief nicht so glücklich aus, auch wieder in der Kommunikation. Aber vielleicht sind wir da auch mittlerweile alle so ein bisschen biased irgendwie, dass man irgendwie immer vom Schlimmsten ausgeht.
Wenn Röttgermann im Spiel ist.
Ja, also es wirkte halt so ein bisschen unglücklich, auch wieder, dass Fortuna es irgendwie wieder nicht hinbekommen hat, da irgendwie ein gutes Bild abzugeben. Aber letztendlich ist da jetzt, glaube ich, dann ja wie für alle das rausgekommen, was man sich gewünscht hat. Und
aber was kannst du dann irgendwas festmachen? Weil ich habe das auch gehört, aber ich fand halt, naja, also es gibt halt eine Überlegung, wie du halt fällst als Verein, drückst du halt das Auge zu, ob jetzt das Geld, die Bankgarantie quasi an dem Freitag da ist oder erst am Montag und dann halt nach Klauselende. Und wenn du dich dafür entscheidest, halt hart zu bleiben, dann was willst du da halt anders kommentieren, als zu sagen, naja, der andere Verein hat halt die Frist nicht eingehalten. Deswegen ist das für uns halt nicht relevant, rechtlich gesehen. Klar, man hätte vielleicht das noch stärker auffangen müssen in wir wollen hier nicht Kahn irgendwie mit reinziehen oder so, aber eigentlich, was willst der Verein da? Ist halt eine blöde Situation. Was willst du da geil kommunizieren? Ist halt blöd und bleibt auch blöd.
Ja, ich gehe so ein bisschen davon aus, dass es wahrscheinlich irgendwie nicht einfach nur schwarz oder weiß ist, dass man nicht einfach sagen kann, der Verein hat irgendwie einfach ganz klar diese Frist verfehlt oder nicht. Das ist bestimmt irgendwas, wo man das halt vertraglich irgendwie in so einem Graubereich ausleben
genau.
kann.
Genau.
Und deswegen kann es halt nicht so klar kommunizieren und deswegen sieht es dann einfach unglücklich aus. So.
Doch, also ich finde das, also das, was nicht klar ist, halt die Entscheidung. Du musst mit dir oder mit deinen Anwälten oder in dem Verein selber die Entscheidung treffen, ist das für dich der Graubereich oder ist es für dich klar? Und wenn du die Entscheidung fällst, das ist für mich jetzt hier klar, auch wenn es nach wie vor de facto ein Graubereich ist, dann musst du das so kommunizieren. Dann kannst du ja nicht sagen, also wir glauben nicht, eventuell stimmt das nicht, sondern du musst dann ja, wenn du sagst, okay, das zählt für uns hier nicht, und wir haben da Argumente für, musst du ja nach außen auch sagen, das zählt für uns nicht, Punkt, und keine offene Flanke bieten. Also da geht es ja auch darum, dem anderen Verein zu zeigen, so,
puh. Wir bleiben hart.
Wir bleiben hart.
So. Düsseldorf bleibt hart.
Genau. Also ich verstehe das, also ich glaube, für Karl Eihan war es halt blöd und natürlich kommt dann immer diese Diskussion, er hat für den Verein viel geleistet, sollte man da nicht vielleicht ein bisschen eben das Auge zudrücken, und natürlich machen dann die Presse auf, oh, wenn das Schule macht und sich sämtliche Spieler angucken, dass die Fortuna Düsseldorf ihre Spieler nicht verkauft. Ich denke mir, was glaubt ihr, dass Europas Top-Talente oder deutsche Top-Talente nur darauf warten, zu Fortuna Düsseldorf zu gehen oder was? Nein, die kriegen halt Leute wie den Hartherz. Und der Hartherz, dem ist halt scheißegal, ob Fortuna Düsseldorf ihn das Sassuolo verkauft in 3 Jahren. Er wird halt eh nicht dahin verkauft. Ja? Ja, ich verstehe, also ne, es ist jetzt ein bisschen gegenpolemisiert, aber ja, so ist es.
Gut, ja, denke ich auch.
Jedenfalls ist er jetzt endgültig weg.
Und wird uns sehr fehlen.
Ja, das ist auf jeden Fall klar. Ja, wo wir schon beim Thema Ausstiegsklausel sind, gibt es auf jeden Fall dann auch richtig positive News, nämlich dass die kolportierten Ausstiegsklauseln von Zimmermann und Hoffmann jeweils verstrichen sind. Und man, denke ich, jetzt wohl doch relativ klar davon ausgehen kann, dass man mit den beiden als absolut wichtige Bausteine, als absolute Stützen in der Abwehr in die Saison gehen kann. Und ich glaube, bei der Nachricht ist uns allen erstmal ein großer Stein vom Herzen gefallen.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn da jetzt noch nur einer von beiden auch noch rausgebrochen wäre aus der Mannschaft vom letzten Jahr, dann sähe es noch um einiges düsterer aus. Also das Gesamtbild können wir am Ende nochmal bewerten. Aber es ist sehr viel wert für die zweite Ligasaison nächstes Jahr solche erfahrenen Spieler noch dabei zu haben. Und um die herum kann man mit Sicherheit dann auch jüngere Spieler gut integrieren.
Ja, nicht nur erfahren, sondern ja auch gute Spieler.
Ja, richtig. Ja.
Also ich musste auch an die letzte Folge denken, wo wir das Buch Hiob ja aufgemacht haben und die Fortuna in der dritten Liga schon geplant wurde. Also da habe ich halt gemerkt, dass mich das, also wie er das schon sagt, so doch sehr, sehr, sehr deutlich beruhigt hat, wo ich denke, okay, klar kann auch viel schief gehen, aber es gibt tatsächlich bei aller Knappheit, die der Kader immer noch aufweist, jetzt ein Gerüst, das absolut wettbewerbsfähig ist. Man würde ich jetzt sagen, und wir können über, natürlich muss noch was passieren, aber man kann sich jetzt eine Aufstellung vorstellen, wo man sagt, ja,
die damit kann Fußball ist man spielen. Konkurrenzfähig.
Ja, ja, also ich denke halt auch, wie gerade so dieses, was ja, glaube ich, dann in der letzten Folge so ein bisschen aufkam, so dieses Szenario, wo man halt einfach quasi mehr oder weniger keinen Abwehrspieler im Kader hat.
John Zimmer.
Ja. Hier nochmal die Betonung auf Abwehrspieler. Ja, also schwebt ja wirklich irgendwie so dieses Szenario so ein bisschen über der Pause jetzt, über der Sommerpause. Und zumindest da kann man ja wie sagen, dass ja, also man wird einfach nicht jetzt diese absoluten Panikkäufe auf dem Corona-Transfermarkt halt irgendwie tätigen müssen, der ja irgendwie noch komplett blockiert ist, mehr oder weniger, um halt einfach mit einer einigermaßen schlagkräftigen Truppe irgendwie in die Runde zu gehen, sondern man kann jetzt halt irgendwie die Mannschaft noch sinnvoll ergänzen und ja, das sieht dann irgendwie alles relativ positiv aus irgendwie, denke ich.
Ja. Ich finde das ja auch interessant, ich weiß nicht, die Details sind ja nicht bekannt, aber es wurde ja noch immer als Grund, warum sie dann eben geblieben sind, warum niemand diese Klausel ziehen wollte, ja auch gesagt, dass die Ablösesumme eben höher ist als bei Eihan. Und ich finde das schon interessant, es zeigt irgendwie, wissen schon, wie dieser Corona-Transfer-Sommer funktioniert, weil ich würde jetzt, ohne das jetzt mit Fakten, also einfach so gefühlsmäßig sagen, in so einem normalen Transfersommer wäre halt vielleicht einer von den beiden gegangen. Ja, wenn halt irgendein Verein in der ersten Liga gesagt hätte, ach ja, komm, die 4 Millionen, who cares, die nehmen wir halt für einen von den beiden. Und dass da halt an sich ja auch gar nichts passiert ist. Also es gab ja auch nicht irgendwie Geschichten, oh, Mainz überlegt oder keine Ahnung, wer überlegt, den zu holen, sondern es war einfach ruhig und wahrscheinlich hat auch keiner angerufen.
Also ich meine, allein auch, dass man jetzt sieht, dass halt ein Eihahn nach Italien wechselt, ne, und nicht innerhalb von Deutschland, ist ja auch irgendwie schon mal noch ein Zeichen so, ne? Also irgendwie, ich glaube, wenn man uns da jetzt vor einem guten Monat gefragt hätte, wo kein Eihahn hinwechselt, hätte, glaube ich, die hätten, glaube ich, die wenigsten Sassuolo gesagt. Und auch Italien, glaube ich, jetzt nicht unbedingt, wäre jetzt auch nicht die erste Antwort gewesen. Aber
also ich habe durch diesen Transfer den SC Sassuolo kennengelernt. Also
ja. Obwohl, ist das nicht der Club, wo Kevin Prince Boateng auch gespielt hat?
Ja. Ach, stimmt, genau. Also ich muss irgendwo bei Mailand liegen, glaube ich. Weil dann
nicht so ganz so nah. Ich hatte das ist ja mal gegoogelt. meine Gala-Fußball-Affinität hat natürlich diese ganzen Privatgeschichten der großen Fußballer dann. Es ist schon in Norditalien, aber ich glaube, so nah dran ist. Warte, das gucke ich jetzt nochmal.
Also wird Jan Eihahn eher ein ländliches Leben führen jetzt, ja? Also es ist nicht mehr in der Großstadt wohnen und.
Nee, da ist auch nicht so Modena ist der Nähe. Bologna ist natürlich schon schön. Also es ist eher da. Aber Mailand ist jetzt nicht total nah dran.
Nun gut.
Okay. Nochmal zum Stichwort Eihahn. Der designierte Nachfolger ist zum Glück schon da. Auch da gab es ja schon lange Spekulationen und die Fortuna hat Kevin Danso ausgeliehen. Vom Spielertyp ja, glaube ich, nicht ganz zu vergleichen, auf jeden Fall, würde ich sagen. Schon eher ein robusterer Spieler, körperlich stärker vielleicht. Ausgeliehen von Augsburg, richtig?
Ja.
Ja, von Augsburg für ein Jahr. Ich glaube auch ohne Kaufoptionen.
Habe ich auch nichts von gelesen.
Von daher muss man da mal sehen. Aber ja, auf jeden Fall glaube ich erstmal gut, dass da halt jemand von einem bestimmten Format irgendwie da ist. Hat er irgendwie, glaube ich, auch schon einige Spiele in der Bundesliga gemacht. War jetzt, glaube ich, nach England ausgeliehen.
Da hat dort allerdings nur 6 Spiele gemacht. Genau.
Aber ja gut, ich meine, klar, sonst kriegt man irgendwie natürlich auch so einen Spieler nicht für die zweite Liga verpflichtet, würde ich denken.
Ja.
Habt ihr denn schon mal spielen sehen in der Bundesliga? Ich habe da ehrlich gesagt irgendwie so gar keine Erinnerung irgendwie aufrufen können.
Ich glaube, der hat gegen den BVB sogar schon Tor gemacht. Mhm. Ich glaube, da ist er mir aufgefallen. Aber ich weiß es nicht mehr sicher. Aber ich fand, also, bei der Verpflichtung, Entschuldigung, fand ich es interessant, wie so Narrative einen nervös machen, weil dann ja auch gesagt wurde, ja, Kevin Danso, die Fortuna ist dran, aber auch andere Vereine, unter anderem der Hamburger Sportverein, wo man dachte, oh, wenn der Hamburger Sportverein, dann müssen wir den ja holen, wo man sich dachte, naja, schauen wir mal auf die Transferpolitik des Hamburger Sportvereins, das muss nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal sein, aber trotzdem war ja irgendwann diese Nervosität da, kommt er jetzt,
Ja, wobei ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der HSV halt so schlecht scoutet. Ich glaube einfach, es ist fast egal, wen die holen, der wird halt einfach schlechter. Das ist halt sich dann, glaube ich, weniger am Spieler als am Drumherum vielleicht.
Ja, der ist 21 Jahre, ne? Also entwicklungsfähig, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, und hat für diese 21 Lenzen, da muss man ja jetzt noch das Jahr abziehen, wo er in England einfach kaum gespielt hat, auch schon 34 Bundesligaspiele gemacht beim FC Augsburg und 3 Tore dabei. Also ich muss sagen, da bin ich einfach hoffnungsfroh, dass das eine Verstärkung ist. Ich habe jetzt die Testspiele nicht verfolgt, deshalb habe ich ihn auch noch nicht auf dem Rasen gesehen, beziehungsweise beim ersten konnte er ja auch noch gar nicht spielen, da war er gar nicht verpflichtet. Also das Spiel gegen Bochum habe ich nicht gesehen. Aber also, passt. Ich würde sagen, wahrscheinlich eine Verstärkung von der Papierform.
Klingt nach gut gemacht, auf jeden Fall.
Mhm. Ja, und auch gerade wenn der vielleicht so ein bisschen torgefährlich ist, das ist auf jeden Fall auch nicht das Allerschlechteste. Also mal angenommen, wenn er in 34 Spielen 3 Tore macht, Jetzt mal so grob hochgerechnet. Also,
dann macht er in der zweiten Liga ja mindestens das Doppelte.
Nee, das meine ich gar nicht, aber das ist schon auch eine Bank so, ne? Wenn du halt irgendwie Innenverteidiger hast, die dann irgendwie mal mit nach vorne gehen können und da ein bisschen Gefährlichkeit ausstrahlen, so finde ich auf jeden Fall absolut positiv.
Und vielleicht ergänzt er sich da ganz gut mit dem anderen Neuzugang, nämlich Florian Hartherz. Ich hätte das Bochum-Spiel in der ersten Halbzeit gesehen, der kann schon ganz gute Flanken schlagen. Also so Standards, Ecken, die haben einen Schnitt. Also jetzt der erste Eindruck von seiner Standard-Flankenfähigkeit, da war ich bei Hartherz ganz positiv. Und eventuell ergänzt sich das ganz gut, die beiden.
Bin ich auch wirklich mal sehr gespannt. Ich habe das jetzt nicht gesehen, das Testspiel, aber auch gelesen, dass da anscheinend die Ecken wirklich richtig stark gewesen sind. Das ist ja auf jeden Fall irgendwie ein Skill, den man irgendwie immer gut gebrauchen kann, wo man ja auch irgendwie immer zumindest so gefühlt, glaube ich, denkt, dass man da keinen im Kader hat, der das kann.
Ja, aber ja, Ecken fühlt man sich nicht sehr, sehr wohl mit, immer bei Fortuna, ja.
Ja, sonst Hartherz, auf jeden Fall auch richtig gut, dass man jetzt halt wenigstens mal einen Innenverteidiger im Kader hat. Ich glaube auch bei der Verpflichtung war man
erstmal
relativ Linksverteidiger. Ich glaube, da waren wir auch alle erstmal relativ erleichtert, dass man da irgendwie erstmal jemanden hat. Auch einfach jemanden, glaube ich, wo man sagen kann, ist eigentlich genau der Spieler, den man braucht. Halt einfach blocksolide Erstliga-Erfahrung, Zweitliga-Erfahrung, im besten mittleren Fußballeralter irgendwie, hat schon richtig viel irgendwie mitgemacht, jetzt gerade mit Bielefeld als Stammspieler aufgestiegen, allerdings dann nicht verlängert worden. Glaube ich, ein Spieler, der seine Stärken vor allen Dingen in der Körperlichkeit und im Stellungsspiel hat. Ich glaube, Schnelligkeit und Technik sind so eher die Sachen, die ihm vielleicht so ein bisschen abgehen, aber ich habe einfach jemanden, auf den man sich halt blind verlassen kann, und ich glaube, wenn man dann halt da noch jemanden zweiten dazu holt, der vielleicht irgendwie eher so in die Richtung Talent geht, dann ist man da auf der Seite auf jeden Fall auch richtig gut aufgestellt. Aber ja, also ich glaube, den Hartherz hat man halt geholt, um einfach mit dem als Stammspieler zu planen. Und ich glaube, das ist irgendwie was, da kann man sich in der zweiten Liga auf jeden Fall absolut mit anfreunden.
Wobei man halt tatsächlich sagen muss, bei 32 Einsätzen für Bielefeld in der letzten Saison 3 Torvorbereitungen sind jetzt auch nicht ultra viel, so. Also, keine Ahnung, kann ja auch hier besser werden, aber das sind so immer so sein Saisonschnitt, so 3-4 Torvorbereitungen, wenn man sich die Statistiken anguckt. Nebenbei natürlich ein wunderbarer Spieler, dem ich nur das Beste in Düsseldorf wünsche, allein wegen des Namens. Also, ist einfach großartig.
Ja, das stimmt. Name ist auf jeden Fall wirklich richtig gut. Gefällt mir auch. Ansonsten, ja, ob der sich halt irgendwie da nochmal steigern wird, wenn man so liest, ist das, glaube ich, ein Spieler, der vor allen Dingen sehr beständig ist. Wenn man sich anguckt, wie Bielefeld letztes Jahr durch die zweite Liga gerauscht ist, dann müsste der ja eigentlich prozentual eher überperformt haben letztes Jahr. Also, ich glaube, wenn er nochmal auf dieselbe Summe kommt, kann man wahrscheinlich schon zufrieden sein in dieser Saison, absolut. Aber es geht jetzt eigentlich auch erstmal darum, diese Seite zuzumachen.
Er hat tatsächlich ja die Rückennummer von Oliver Fink übernommen, ne? Das ist auf jeden Fall ganz interessant.
Ich glaube, er ist halt so ein Spieler, also so linke Verteidiger sind das, glaube ich, häufig. Also wie gesagt, dieses Flanken, dass er die Ecken, die er schlagen kann, die Standards, die er schlagen kann, finde ich ganz gut, aber also wenn, ist glaube ich so ein Spieler, wo es so Situationen gibt, wenn man ihn sieht, wenn man jetzt im Stadion wäre, wo man halt einem so einen Junge rausrutscht, weil er halt irgendeinen Scheiß baut. Das darf man, glaube ich, einfach nicht vergessen. Es bringt die Position mit sich, die ist nicht so leicht zu bespielen, und du hast ja auch schon angedeutet, vielleicht ist er nicht der Schnellste. Das kann halt passieren, das ist Nico Gieselmann auch häufiger passiert. Aber er ist erstmal da und er ist erfahren und er wird seine Sache okay machen. So, vielleicht mehr, nicht mehr und nicht weniger, und Herrgott, was wollen wir jetzt eigentlich erwarten?
Ne? Ja, eben. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass diese Seite zu ist, vor allem, wenn man sich, glaube ich, auch überlegt, wer wahrscheinlich auf der linken offensiven Seite halt irgendwie auf dem Flügel spielen wird. Aber gut, dazu kommen wir vielleicht auch noch ein bisschen später.
Sollen wir noch kurz das Gerücht anschauen?
Ja, vielleicht kann man jetzt irgendwie dann nochmal direkt dann auch über das Gerücht reden, wo wir jetzt gerade bei der linken Seite sind. es wird jetzt da, also das klingt ja irgendwie dann auch schon relativ heiß, sodass man da jetzt vielleicht doch irgendwie auch mal etwas konkreter drüber reden kann, auch wenn es natürlich nur Spekulation ist, aber Fortuna ist wohl sehr weit dabei, Leonardo Kutris von Olympiakos Piräus zu verpflichten. Da wird jetzt auch kolportiert, dass es um eine Leihe gehen soll, allerdings mit Kaufoptionen, die natürlich irgendwie auch relativ hoch ist, glaube ich, mit 4 Millionen.
Und die Leihe 500.000.
Was natürlich echt schon irgendwie ein Wort ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwie auch ein Spieler, ich glaube, der ist 24, 25 oder so, wo man auch sagen kann, dass da 25. zumindest in der 25, dass da in der Theorie schon noch sehr, sehr viel Potenzial irgendwie da ist.
Der gerade einen Kreuzbandriss
hatte. Genau, der hatte halt einen Kreuzbandriss.
Hat vor zwei Jahren halt schon Champions League gespielt, hat bei Piräus in der Liga Stamm gespielt bis vor einem Jahr und wurde dann halt von einem Konkurrenten überflügelt, der und deswegen er letztes Jahr wenig Spiele gemacht hat bis zur Winterpause, der allerdings jetzt zu Liverpool gewechselt ist, dieser Konkurrent. Ich habe jetzt leider den Namen nicht aufgeschrieben, aber auf jeden Fall kann man da, glaube ich, irgendwie verstehen, warum er da seinen Stammplatz verloren hat und dann in der Folge auch ausgeliehen wurde im Winter an den RSC Mallorca, glaube ich, genau. Und hat sich dann da ziemlich genau zum Anfang der Corona-Pause einen Kreuzbandriss zugezogen und würde deswegen jetzt wahrscheinlich, falls man ihn holt, erstmal mit starkem Rückstand starten, wenn überhaupt.
Vielleicht wäre
dann irgendwie auch erst zur Winterpause irgendwie einigermaßen konkurrenzfähig.
Aha.
Ich meine, man hat da ja letzter Zeit nicht nur positive Erfahrungen mitgemacht, Linksverteidiger nach einem Kreuzbandriss zu holen. Von daher
ist man da ja irgendwie auch direkt schon wieder so ein bisschen. Ja, abgeht der Herr Contento. Also.
Ja, ist man auf jeden Fall noch so ein bisschen vorsichtig, aber eigentlich klingt es schon sehr, sehr interessant, muss man sagen. Also ist, glaube ich, irgendwie auch schon ein griechischer Nationalspieler gewesen. Und wenn man jetzt halt einfach ein Hartherz hat, den man natürlich erstmal hinstellen kann, hätte man auf jeden Fall ja irgendwie erstmal jemanden, in dessen Rücken man ihn vielleicht ganz gut aufbauen könnte. Aber ja, so richtig zu 100% überzeugen tut einen das natürlich nicht.
Man bräuchte schon auch irgendwie noch einen spielbereiten Linksverteidiger, so, ne?
Der ist halt, also
so ich glaube, als das Zweiten. Der das ist spielbereit.
Achso, spielbereit, du meinst jetzt, ich dachte jetzt, meinst spielerisch, du meinst nee. Jemanden, den du sofort...
Der halt spielen kann, wenn der eine sich eine Bänderdehnung zuzieht oder so, der Herr Hartherz. Naja.
Ja, das ist natürlich bei dem dünnen Kader, mit dem man plant. Ich glaube, Rösler hat ja gesagt, dass er mit 23 Spielern plant. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, dass man... Ja, da wird man halt häufig immer, glaube ich, häufiger dann immer nur einen Spieler haben, der auf der Position spielen kann, gerade in der Abwehr.
Vielleicht können wir uns darauf einstellen, dass der Herr Klossek das ein oder andere Mal für die Fortuna auflaufen wird, der gerade mit der zweiten Unentschieden in das Spiel gespielt hat auf der Linksverteidigung.
Aber ist nicht auch Lofolomo, der immer mal, ist der nicht
ist auch der Linksverteidiger?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Naja,
nein, ich glaube nicht.
Auf jeden Fall ein weiteres, ja, der ist jetzt auch mal mit dem Trainingslager. Aber gut, es geht jetzt, glaube ich, schon sehr arg in Spekulative ab. Ja. Sollen wir noch irgendwas zu Kutris sagen? Habt ihr da noch was?
Nö. Also ich meine, letztendlich ist das halt die Frage, wie schnell er sich von der Verletzung erholt. Wenn er dann natürlich, ich habe die Spiele von denen natürlich nie gesehen, ich kannte den Namen auch nicht, aber ich meine, allein die Vereine, die er da, wo er gespielt hat, wenn er annähernd dann das Leistungsniveau wieder bekommt, dass er bei denen spielen würde, dann ist das für die zweite Liga doch eine Top-Verpflichtung.
Ja.
Ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck bei so Spielern wie Kutris, dass da kommt man sich so wie früher beim EA-Manager vor, so eine unterklassige Mannschaft, dass man so ein Raster eingegeben hat, wo einem klar war, okay, er hat wenig Spiele gemacht, aber hat irgendwie Potenzial, hat in der Vergangenheit schon mal was gezeigt und dann poppt so ein Spieler auf und dann holt man den, der hat so 3 Sterne dann vielleicht und dann hofft man darauf, dass der sich entwickelt, weil er irgendwie, ist auch klar, dass es so ist, ne, also bei dem nächsten Neuzugang, den wir besprechen, ist es vielleicht sogar noch stärker, dieser Eindruck. Weil hoch gehandelt und dann irgendwie eine enttäuschende Saison gespielt, aber man denkt sich, ja, ist schon talentiert. Der kann auch was werden.
Ja, geh ich mit bei dem, was du sagst. Ich finde es auch irgendwie zumindest ein bisschen komisch, dass es nicht irgendwie auch mehr Gerüchte gibt, wo ich denke, dass man halt irgendwie Leute holt, die gerade noch nicht diesen Knick irgendwie hatten so in ihrer Karriere, dass man halt irgendwie Leute holt, die gerade richtig gut in der dritten Liga irgendwie gewesen sind oder halt irgendwie im unteren Part der zweiten Liga, so wie jetzt, es gab ja auch dieses Gerücht mit dem Verteidiger, den jetzt Sandhausen noch geholt hat für die Linksverteidigerposition. Ich weiß gerade den Namen nicht parat, aber Fakarada, genau, der glaube ich auch irgendwie ziemlich ganz interessant klang, wo ich auf jeden Fall auch nächstes Jahr mal genauer hinschauen werde, wie der sich so schlägt, weil irgendwie, naja, hätte ich auf jeden Fall auch ganz gerne gesehen, dass man den vielleicht geholt hätte, aber gut. Bisher scheint man halt irgendwie eher immer im oberen Regal zu suchen bei den Leuten, die halt irgendwie gerade aus einer schwereren Zeit zurückkommen. Und du hast es ja gerade angesprochen, Jan. Das gilt ja auch für den dritten Neuzugang, den Fortuna bisher präsentiert hat, nämlich für Jakob Piotrowski, den man fürs zentrale Mittelfeld geholt hat. Laut der Beschreibung ein Box-to-Box-Spieler, der wahrscheinlich so eine Art dynamischer Fink irgendwie sein soll.
So ein Neuhaus halt, ne?
An dem muss ich ja, das wäre also ideal. Ich habe so ein bisschen gelesen, dass er dafür, dass da irgendwie noch ein bisschen die Technik für fehlt, aber gerne, also wenn er das sind auf jeden Fall beide Spieler, mit denen man sich natürlich gut vergleichen kann. Und ja, ich glaube auf jeden Fall auch einfach ein Spieler, den Fortuna im Zentralmittelfeld unbedingt noch gebraucht hat.
Aber auch noch nicht der kreative Bälleverteiler, oder?
Also nee, da so ist Fortuna ja anscheinend wie auch noch auf der Suche. Also kommen wir vielleicht gleich noch zu. Aber auf jeden Fall trotzdem glaube ich ganz gut, dass man da wie so einen wirklich dynamischen Spieler hat, weil die anderen im Mittelfeld, die man da hat, in der Zentrale sind Morales, Bosek, Sobotka, genau. Sind ja glaube ich eher nicht die Spieler, für die das so stark gilt. auch er kommt aus einer von einem Verein, der glaube ich, oh Gott, entweder letztes Jahr Champions League gespielt hat oder nächstes Jahr Champions League spielt mit Gent
Wir oder haben Genk. Saison
ich glaube schon,
Gent Champions League gespielt,
ja. Genk. Ja, genau.
Genk.
Genk.
Ja?
Genk. Ah, verdammt.
KRC Genk.
Ah ja.
Okay. Schwierig auseinanderzuhalten. Ja, auf jeden Fall bringt er da wirklich irgendwie auch schon einiges an Erfahrung mit. Letztes Jahr dahin gewechselt, aber als wirklich vielversprechendes Talent, aber hat dann den Durchbruch nicht geschafft.
Ja, die haben letztes Jahr, glaube ich, Champions League gespielt. Es war nämlich, glaube ich, so, dass sie da in der Vorrunde gegen Liverpool gespielt haben. Und es gab die lustige Story von wegen, dass man die nicht auseinanderhalten kann, dass Liverpool-Fans in Gent gelandet sind und das Spiel verpasst haben, weil sie in die falsche Stadt gefahren sind. Stark.
Ja, stimmt. Ich hörte auch davon.
Ja. Ganz stark. Wobei das ja, glaube ich, in Belgien nicht ganz so schlimm ist wie.
Genau. Scheiße, wir müssen einmal
ein das ganze Westfalen Land. Und allen im. Wie heißt das?
Einmal im Südberg. Wo das
liegt. Ostalb. Ja. Ja, hier ganz, ganz spannend, dass man. Dass man den Spieler direkt gekauft hat. Ich glaube, eine halbe Million wurde da kalkuliert, was ja irgendwie auch, was ich einfach ganz interessant fand, weil ich ehrlich gesagt nicht so richtig damit gerechnet habe, dass Fortuna auch wirklich mehr als nur Gehälter halt ausgibt dieses Jahr auf dem Transfermarkt. Habe ich einfach mal aufgehorcht. Also, und zeigt ja, dass man auf jeden Fall anscheinend ziemlich überzeugt ist von dem Spieler und große Stücke auf ihn hält.
Das ist in der Vergangenheit noch nie schiefgegangen. Wir freuen uns auf Jakob Piotrowski, den besten Spieler der zweiten Liga. Was macht eigentlich Nana Ampom? Also?
Ja, da kommen wir noch später dazu, was ihr gerade so macht. Ja, ich weiß nicht, habt ihr auch noch irgendwas zu Piotrowski, ich habe jetzt den auch wirklich nie, also wirklich auch noch nicht mal einen YouTube-Schnipsel von dem gesehen oder so. Bin da jetzt etwas.
Stimmt, wir haben ja auf der Fahrt zur Redaktionssitzung nach München, haben wir uns ja YouTube-Scouting-Videos angesehen. Mhm. Das war sehr, sehr aufschlussreich.
Was sind also eure Eindrücke?
dass man lange gesucht hat, um so ein paar halbgare Szenen zusammenzuschneiden. Ja, das war der Eindruck.
Das war nicht ja so positiv. Richtig begeisternd, okay. Diese YouTube-Videos.
Wie hat euch der Kürbis-Techno gefallen, der wahrscheinlich dahinter geschnitten war?
Ja, der war natürlich großartig.
Okay, kann man ja das schon mal mitnehmen.
Ja. Ich denke immer so, boah, Fortuna holt halt Spieler, über die solche Videos existieren, aber es gibt wahrscheinlich...
Ja, ja.
Gibt so ein Video. Aber wahrscheinlich gibt es das für alle Spieler, ne?
Also ganz ehrlich,
aber wenn, ich war schwer beeindruckt.
Hast du kein so ein Video über dich?
Wenn ich in der dritten tschechischen Liga spielen würde, würde ich auch irgendeinen entfernten Cousin finden, der das über mich zusammenschneidet.
Auf jeden Fall. Ja, dann denke ich, können wir vielleicht den Bereich mal so grob abschließen, der Neuzugänge. Und darauf schauen, dass ja ganz spannend ist, dass Fortuna auf jeden Fall gesagt hat, dass man wohl nicht vorhat, noch einen neuen Torwart zu verpflichten, sondern ganz auf das Duell Kastenmeier gegen Wolf setzt.
Da habe ich aber jetzt nochmal ein anderes Zitat gelesen. Dass Rösler sagt, wir setzen auf dieses Duell, aber auch das Transferfenster ist halt bis 5. Oktober offen und wir halten, also ich würde jetzt hier nichts ausschließen quasi.
Ah, okay, aber ich habe also von Uwe Kleinheit gelesen, dass gesagt wurde, dass man noch 4 Spieler holen will. Einen Linksverteidiger, einen Innenverteidiger, einen kreativen, zentralen und einen Außenspieler, einen offensiven. Aber ja, können wir vielleicht irgendwie auch gleich noch zu kommen. Es kann natürlich auch gut sein, dass das halt die Kaderstellen sind, mit denen man halt irgendwie fest plant und man bei den anderen jeweils schauen wird,
ob sich noch was
entwickelt, ob man irgendwie noch jemanden günstig leihen kann oder ob irgendwo jemand rausgekauft wird. Weil, glaube ich, wirklich, wenn man mal überlegt, wie der Transfermarkt halt aussehen wird, jetzt Ende September, das wird, glaube ich, das wird absolut verrückt sein. Und was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, man geht ja irgendwie, wisst ihr, wann das Transferfenster schließt? 5. Oktober?
5. Oktober, oder? Ja.
Was wir, glaube ich, noch total unterschätzen, ist, dass man einfach auch danach noch super viele Spieler wird verpflichten können.
Weil die alle keinen neuen Vertrag haben.
Das kann sein. Es werden wahrscheinlich mal grob geschätzt mal mindestens doppelt bis 10-mal so viele Spieler.
sehr grob geschätzt.
Ja, dann tun wir dann nicht so beim Sprechen auf, dass man nicht, das absolut schwierig ist, das zu schätzen, aber es werden eine wirklich...
Viel mehr Leute.
Es werden ganz, ganz viele Spieler vertragsfrei sein. Viel, viel mehr, als man da, glaube ich, als einem das im Augenblick so richtig klar ist. Und von daher ist, glaube ich, dieses schließende Transferfenster gar nicht so entscheidend in dieser Saison, sondern wahrscheinlich wird man noch einfach Mitte Oktober, wenn dann wirklich die Preise immer noch weiter fallen und irgendwann auch die Spieler kalte Füße bekommen, man irgendwie noch starke Ergänzungen irgendwie bekommen können.
Also ich bin da nicht so deiner Meinung. Ich glaube nicht, dass wir einen riesigen Kader sehen werden. Ich glaube, dass vielleicht noch 1, 2, 3, 4 Spieler kommen, so wie es immer gesagt wurde, und dann war es das. Und ich glaube tatsächlich, dass der Herr Rösler das, was er ganz am Anfang der Transferperiode gesagt hat, wo er nahezu keinen Spieler hatte, mit dem er reden konnte, keinen großen Kader haben will. Und das heißt, nur wenn wirklich Wolf und Kastenmeier ihren Job extrem schlecht machen, gehe ich davon aus, dass wir noch einen weiteren Torwart sehen werden.
Nein, werden wir nicht sehen. Es gibt ja auch noch mit Gorka halt. Ja. Ich glaube nicht, dass die noch einen neuen, das stimmt einfach nicht.
Ja.
Keinen neuen Torwart geholt werden.
Und es wird aber auch ansonsten nicht so 1000 Neuverpflichtungen noch geben, auch nicht kurz vor Ende der Transferperiode. Also ich glaube, dass da noch 4 Spieler maximal kommen.
Ja, aber die können ja auch
nicht fest. Genau. Das sind jetzt eher, auch, das ist halt, also gesamt gesehen, ne? Gar nicht jetzt unbedingt von Fortuna.
Okay. Ja.
Wobei ich glaube auch bei Fortuna, das weiß man halt nicht. Die kann auch sein, dass diese 3, 4, die man da haben will, oder halt die Hälfte davon eben
erstmal noch
nach
nicht
dem dritten Spieltag kommt. Und was ich mich ja frage, und da ihr ja bei was Transferpolitik angeht, juristisch sehr gut aufgestellt seid, es gibt ja auch immer diese Möglichkeit, dass Verträge aufgelöst werden beim alten Verein und dann neu unterschrieben wird. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das eine häufigere Variante wird, weil Vereine ihren Kader verkleinern wollen und denen dann egal ist, dass sie dafür keine Transferablöse mehr bekommen nach dem 5. Oktober und dann halt sagen, gut, wir haben jetzt hier, wir wollen halt diese 2 Spieler noch loswerden. Die können bei dem neuen Verein, mit dem sie verhandeln, irgendwie ein Jahr mehr Vertrag bekommen, als er bei uns hat. Ich weiß halt nicht, wie gut das funktioniert, aber das könnte ich mir auch vorstellen, wenn das denn geht, rechtlich. Das
muss man bestimmt einfach nur einen Fax an die Zentrale senden.
Eine Abfindung muss man oft wahrscheinlich auch zahlen.
Aber ich meine, dass du bist dann nicht spielberechtigt, wenn du das halt, wenn du den Vertrag nach dem Ende der Transfers auflöst. Ja, bin ich mir relativ sicher, dass du dann nicht irgendwie erst am 15.
Okay. Oktober. Ja, macht auch Sinn.
Ja. Ja, weil irgendwie sonst würde das, glaube ich, viel, viel häufiger passieren.
Ja, du hast recht.
Ja, dann könnte ja auch irgendwie, weiß ich nicht, wenn bei irgendeinem finanzkräftigen Verein irgendwie, sich auf einer neuralgischen Position irgendwie zwei Spieler verletzen, glaube ich, könnte man da ja irgendwie immer mit Mauscheleien dann irgendwelche anderen Vereine dazu bewegen, dass die irgendwo ihren Vertrag auflösen. Ja, ansonsten, was denkt ihr dazu? Also ich finde schon, dass der Kader dann irgendwie relativ dünn ist, selbst wenn man halt diese kolportierten vier Spieler noch holt, den Linksverteidiger, den Innenverteidiger, den kreativen Zentralen und den offensiven Außenspieler. Was mir auf den allerersten Blick, wenn man davon ausgeht, dass man halt mit diesen vier Neuzugängen noch plant, was mir da als allererstes aufgefallen ist, dass man dann ja eigentlich nur, selbst angenommen, man holt dann noch einen Innenverteidiger, dass man dann ja trotzdem mit Danso und mit Hoffmann dann eigentlich nur drei wirkliche, klare Kader-Innenverteidiger dabei hat. Es sei denn, man plant wirklich fest mit Gökhan Gül als viertem Innenverteidiger.
Das glaube ich nicht, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass Rösler für die zweite Liga einfach mit einer Viererkette plant.
Könnte halt sein, aber es wäre für mich eigentlich ein ganz deutliches Zeichen für die Systemfrage. Genau, nämlich das, was du gerade sagst, weil es würde halt heißen, dass man, dass halt der vierte Innenverteidiger wäre halt Gül oder zur Not Botzek, den man natürlich, wenn man noch irgendwie dann noch einen weiteren für die Zentrale holt, da auch irgendwie immer mal spielen lassen könnte. Wobei er das jetzt auch wirklich schon etwas länger nicht mehr gemacht hat, muss man sagen. Selbst wenn man so plant, also fände ich das immer noch relativ dünn für eine Viererkette.
Aber für eine Viererkette.
Die Version Dreierkette ist dann schaltet dann komplett aus. Und das weiß ich nicht, ob ich das so gut finde, dass man sich diese Option halt einfach komplett beraubt. Vor allem da ja auch einfach das im letzten Jahr quasi das einzige System war, was wir in der Abwehr von Rösler gesehen haben. Da ging es ja ganz, ganz selten mal mit einer Viererkette irgendwie über eine längere Zeit.
Also ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Also ich bin da deiner Meinung, das ist sehr dünn. Aber wenn man sich überlegt, was er letzte Saison mit der Dreierkette gespielt hat, hat er auch nur mit zwei gelernten Innenverteidigern Dreierkette gespielt und dem Außenverteidiger. Und ich kann mir, ohne genau zu wissen, ob er das so gut kann, aber schon vorstellen, dass Matthias Zimmermann den rechten Innenverteidiger gibt, quasi auf der Eihahn-Position, und Jean Zimmer halt den Wingback rechts macht.
Also die Alternative. Keine, dann hast du da aber wirklich auch keine Alternative, ne, irgendwie, um da nochmal zu wechseln. Also, das ist schon sehr auf Kante genäht, alles.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube auch nicht, dass das Rückschlüsse jetzt auf das System zulässt, genau aus dem Grund, den Jan genannt hat. Ich mache mir eher Sorgen mit einem dünnen Kader, dass einem da, ich will sie mal, die Corona-Reserve fehlt, so will ich sie mal taufen. Ja, also wir haben es jetzt gerade erlebt, ein paar Spieler sind in Quarantäne, und das kann durchaus in der nächsten Saison phasenweise immer mal wieder passieren, mal ganz abgesehen von langfristigen Verletzungen. Und wenn du dann bei so einem dünnen Kader gerade ein paar Spieler in Quarantäne hast, dann stellt sich die Mannschaft von selbst auf. Und das sehe ich so ein bisschen als Problem.
Du hast natürlich vielleicht immer noch die Möglichkeit, vielleicht ist das halt irgendwie auch was mit dem, die Verantwortlichen planen, dass du, wenn wir mal davon ausgehen, dass es relativ viele Spieler geben wird, die halt irgendwie am Ende der Reise nach Jerusalem da quasi ohne Stuhl bleiben, dass man halt irgendwie immer relativ kurzfristig noch ziemlich, also das Spieler mit hoher Qualität halt nachverpflichten kann. Kann natürlich sein, dass man einfach das ein bisschen so plant. Es wird ja sowieso, ich glaube, wir machen uns immer noch gar nicht so eine Vorstellung davon, wie chaotisch das eventuell alles nächste Saison werden wird. Also das kann ja noch sowieso noch in ganz, ganz viele Richtungen gehen. Also wir machen das ja irgendwie mal im Augenblick irgendwie alles unter der Vorgabe, dass das irgendwie alles einigermaßen normal laufen wird, wie man das so kennt. Vielleicht ist es auch einfach ein absoluter Trugschluss.
Das stimmt.
Ja. Aber ich meine, es ist ja auch jetzt schon wieder, also es ist schon auch nicht undramatisch, wer da jetzt gerade halt fehlt und
dass überhaupt Leute fehlen. Nee, gar nicht.
Ja,
überhaupt
und, nicht.
Klar, können wir dann später auch nochmal zu kommen, eben zu diesem Corona-Bereich. Ja, ich denke, vielleicht noch ein Wort noch mal zu den Torhütern. Mir macht es immer noch so ein bisschen Bauchschmerzen, dass man mit diesem Duo zu planen scheint. Also irgendwie zum einen, weil man bei Kastenmeier ja irgendwie nie so wirklich überzeugt war letzte Saison und bei Wolf, ich wünsche ihm wirklich alles Gute, aber es macht mir wirklich große Sorgen, dass da einfach seine Nervengeschichte halt wieder auftreten könnte. Und ja, man hat ja dann irgendwie selbst nicht mal irgendwie eine starke Nummer 3 im Augenblick noch im Kader. Aber gut. Vielleicht geht ja auch alles gut.
Ja. Also um dieses Segment, wenn wir das mal so ein bisschen abschließen, ich denke mal tatsächlich, dass auf jeden Fall natürlich noch Neuverpflichtungen anstehen, aber Uwe Rösler sagte zum Magazin 11 Freunde nochmal zu seiner Philosophie eines kleinen Kaders. Als Trainer musst du auf deine Spieler eingehen, auch wenn es nicht einfach ist, alle paar Tage mit 28 Feldspielern und 5 Torhütern zu sprechen. Da hat er nochmal angeführt, was da so im letzten Jahr so war. Zu meiner Spielzeit war das für die Trainer leichter. Die haben zum Teil nie mit einem gesprochen. Die haben dich einfach mal ein halbes Jahr ignoriert. Und das möchte er halt nicht. Und deshalb glaube ich nicht, dass der Kader noch unendlich aufgebläht wird. Genau.
Okay.
Ja, aber so einen offensiven Mittelfeldspieler hätte ich trotzdem noch ganz gerne und so einen
Innenverteidiger. Ja, ich sag ja auch, vier sehe ich drei, also ich sag mal, 2 bis 4 kommen auf jeden Fall noch.
Ja, ich denke, das sind da eben auch genau die Positionen, die halt angesprochen wurden, dass man die halt noch sucht. Ne? Also irgendwie mindestens einen Innenverteidiger, aber vielleicht irgendwie 2, dann ja genau, den kreativen, spielerisch starken Spieler halt fürs zentrale Mittelfeld. Ja. Das ist ja, glaube ich, irgendwie der Spieler, auf den wir irgendwie, ja, also das ist einfach der Spieler, den ich am sehnlichsten erwarte, traditionell.
Seit Kevin Stöger, ja, das
ewig.
Ja,
seit.
Ja, mit Kevin Stöger war halt mal kurz einer da, so.
Ja, eben.
Ja.
Und dann Florian Neuhaus und.
Louis Baker in Ansätzen. Ja, ja. In Ansätzen. Ja, ansonsten natürlich auch, wenn dann noch einer für die offensiven Außen kommt, das dann halt, im Augenblick, glaube ich, haben wir da eigentlich nur Ampoma und Ioha, die so als richtige Außenspieler sind. Ich würde mich sehr freuen, wenn Kovnatski da nicht spielen muss. Genau, und dann haben wir halt noch Pedl und Appelkamp, wo, klar, bei Appelkamp wünsche ich es mir sehr, dass er funktioniert. Aber ja, auf den scheint man ja auch große Stücke zu halten. Den mit einem 4-Jahres-Vertrag ausgestattet. Hm. Ja, aber bei, ja, auch Pledel kann natürlich irgendwie nochmal überraschen. Aber irgendwie fände ich es, glaube ich, noch ganz gut, wenn da noch jemand käme.
Also Pledel muss schon sehr überraschen.
Ja. Ja, ja.
Und auch bei Ampoma, ne? Also ich meine, wie der, glaube ich, ist wahrscheinlich einer der talentiertesten Spieler im Kader, aber es ist ja auch absolut nicht gesagt, dass der in so einer physisch noch mal herausfordernden Liga als der Bundesliga jetzt in der zweiten Liga, dass er da irgendwie jetzt auf einmal besser zurechtkommt als in der ersten Liga.
Ja, aber vor allem verpasst er halt auch gerade jetzt große Teile der Vorbereitung und ist gegebenenfalls halt krank und hat gegebenenfalls halt auch Spätfolgen davon. Also ich glaube, das finde ich jetzt nicht so besonders beruhigend gerade, die Vorstellung, dass man sagt, am ersten Spieltag stellen wir dann wahrscheinlich Nana Ampoma auf, weil er super talentiert ist und sein Problem war ja auch oft, dass er nicht vernünftig in die Mannschaft eingebaut war und dass das nicht funktioniert hat. Wenn das jetzt schon wieder von Anfang an nicht so ist, weil er jetzt erstmal mindestens 2 Wochen raus ist und so, also und von Spätfolgen weiß man ja erst recht nicht, was da kommt oder so, aber da muss schon viel gut gehen, finde ich jetzt gerade, dass der von Anfang an eine feste Größe ist.
Ja, ich kann auch nicht von ausgehen, jetzt mal direkt.
Beste Genesungswünsche von dieser
Stelle. Ja, das sowieso.
Richtig.
Ja, bevor wir da vielleicht wieder noch gleich nochmal drüber reden, wer von uns hat denn das Testspiel gesehen, wo man ja vielleicht wenigstens mal so ein bisschen was sehen konnte in puncto Abstimmung, auch wenn es natürlich, irgendwie viele Leute gefehlt haben und der Kader ja relativ klein ist. Ich glaube, du, Jan, hast dir das zumindest in Teilen angeschaut.
Ja, ich habe die erste Halbzeit gesehen, da bin ich in der, es war ja Samstagnachmittag, ne, da bin ich in der Halbzeit eingenickert. Und die zweite Halbzeit habe ich dann halt so, wie man halt so, wenn man halt ein Nickerchen hält, dann wacht man hin und wieder mal auf, schaut drauf. Also jetzt nicht konzentriert gesehen. Aber die erste Halbzeit, der Eindruck, ich weiß nicht, ob er sich in der zweiten Halbzeit bestätigt hat, das müssen andere, die es gesehen haben.
Nichts gesehen.
Also richtig, man kann ja sagen, es ist ein Testspiel, klar, aber es gibt nicht so viele Testspiele und gegen Bochum ist es natürlich auch vielleicht ein bisschen mehr, schon eine Standardbestimmung. Es ist halt ein direkter Konkurrent in der zweiten Liga. Das, was ich gesehen habe, war jetzt nicht sehr berauschend. Also eine der großen Fragen ist ja immer, wie ist der Ballvortrag nach vorne? Wie will man die Stürmer bedienen? Es war ein klassisches 4-4-2, also auch ein flaches 4-4-2. Und es hat ehrlicherweise gesehen nicht gut geklappt. Also die beiden Stürmer hingen ziemlich in der Luft, haben keine Bälle bekommen. Es gab kein irgendwie durchdachtes Spiel durch die Mitte. Das Einzige, was mal halbwegs geklappt hat, waren diese altbekannten langen Bälle, die Außenlinie lang, die dann halt die Außenspieler erlaufen sollen, aber das ist jetzt auch nicht besonders kreativ und Bochum hat das halt gemacht, wie man das halt macht und wie das, glaube ich, jede Mannschaft in der zweiten Liga auch kann, Mitte dicht machen und dann darauf warten, was die Fortuna macht und in der Mitte der ersten Halbzeit ist es auch eben gekippt, dann hatte Bochum mehr Spielanteil und hat daraus auch mehr gemacht als die Fortuna zuvor. Und das Tor dann kurz vor der Halbzeit, das war ein Standard, viel aus dem Nichts. Also verdient war das nicht zu dem Zeitpunkt die Führung. Ich will es nicht zu hoch hängen und so, aber richtig, richtig mitgerissen hat das nicht, wie das mal bei Testspielen so ist. Und man hat nicht gesehen, wie die Fortuna eigentlich offensiv Fußball spielen will. Außer, dass sie mit zwei Stürmern spielt und da halt vielleicht darauf hofft, dass die Qualität der Stürmer überzeugt. Aber wie die Bälle bekommen sollen, keine Ahnung.
Ich habe gelesen, dass es Anfang der zweiten Halbzeit dann aber etwas besser wurde mit den Offensivbemühungen.
Ja, das ist dann, genau, das ist dann halt vielleicht genau das, wo ich halt einfach
geschlafen habe. Ich glaube, der hat nicht so viel gewechselt, oder?
Okay. Nee, das war tatsächlich auch, deshalb würde ich sagen, das ist ein, das ging halt nicht, wen willst du da wechseln? es war deshalb auch schon, glaube ich, mehr als nur so ein Kick, sondern schon ein Test, weil man, weil viele durchgespielt haben, ja. Oder länger gespielt haben. Aber wie gesagt, ja, wenn es in der zweiten Halbzeit anders war, dann ist das gut.
Das ist ja nur, was ich las.
Ja, das kann ja sein. Ich kann jetzt nicht das Gegenteil. Aber ich glaube, das war es auch. Aber gut, es ist halt auch nicht überraschend, weil was ist schwierig beim Fußballspielen, ist halt nach vorne spielen, hinten reinstellen. Das kriegt man halt hin. Und da muss man der Mannschaft vielleicht auch einfach die Zeit geben. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ja, dann wollen wir dann vielleicht auch nochmal kurz über den Elefanten im Raum reden, den es im Augenblick bei der Fortuna gibt, was der Grund ist, warum es da jetzt auch gar nicht so eine große personelle Auswahl bei dem Spiel gab, warum wir jetzt vielleicht diesem einen Testspiel, diesem einen, was es bisher nur gegeben hat.
Nein, zwei.
Ja, stimmt, das eine hat es ja gegeben, richtig?
Genau, bei dem. Gott, ja. Da wollte ich übrigens aber auch noch fragen, ganz kurz. Ist nicht jetzt irgendwie der VfL Bochum komplett in Quarantäne, ungefähr 4 Tage, nachdem die das Testspiel gegen Fortuna gespielt haben?
Gibt's Ach stimmt, dann, Bochum ist auch in Quarantäne, habe ich auch gelesen.
Also könnte da nicht jetzt auch nochmal was kommen, so? Oder mit Inkubationszeit und so? Keine Ahnung.
Ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Wir lassen es jetzt einfach mal so
stehen. Ja, ja. 6 Spieler sind in Quarantäne. Mal,
Das ist ja nicht der... Das,
Was?
Ist denn nicht so?
Sagst du, Tim?
6 Spieler sind in Quarantäne.
6 Spieler?
Okay. Ja.
Ja, der besagte Elefant im Raum ist das beim Testspiel, beim ersten Testspiel der Saison gegen den TSV Meerbusch. Ja, 2 Leute bei Fortuna in der Aufstellung standen mit Nana Ampoma und David Komjatski, die am Coronavirus erkrankt waren. Und ja, in der Folge größere Teile der Mannschaft zumindest kurzzeitig in Quarantäne mussten. 2 weitere Spieler immer noch in Quarantäne sind, glaube ich, wenn ich informiert bin. Ja. Die Rheinische Post hat das ja alles sehr genau aufgearbeitet.
Boah, sollen wir mal ganz kurz was zu sagen?
Ja.
Also das ist ja wohl eine Frechheit, was da abgeht, oder? Also, dass du diesen Artikel raushaust, die Namen veröffentlicht, um dann noch in diesem selben Artikel zu schreiben, was alles für Gerüchte über Nana Ampomar kursieren. Also wirklich schon so krasse Schuldzuschreibungen und so solche absurden Gerüchte, die von irgendwo herkommen sollen, dass er ja anscheinend immer damit prahlt, dass er trotzdem feiern geht und so und da auch schon Unmut ist und sowas, was völlig unbelegte Scheiße, nur um dann was, 5 Stunden später oder was, einen anderen Artikel rauszuhauen, wo du sagst so, ja, es ist total doof, dass jetzt die beiden krank sind, aber da jetzt irgendwen an den Pranger zu stellen, das bringt ja wirklich niemandem was. Das war am selben Tag, innerhalb von kürzester Zeit, hat die RP das rausgehauen. Ja. Also
die hat halt einen echten Scheiße-Hattrick hingelegt, weil es gab ja noch einen weiteren Artikel. Also der erstens dieser, wir wissen, wer die beiden Spieler sind, wo drin steht, ja, Nana Ampomar soll ja, so ein Geraune, wo man sagt, wenn du einen Satz schreiben musst, schreib ihn nicht. Immer und bei so einem sensiblen, emotional leicht aufgeladenen Thema wie Covid-19, Corona, vielleicht erst recht nicht. Und parallel hat dann Bernd Jollitz auch noch einen Kommentar geschrieben, vielleicht wird es Fortuna Düsseldorf so gehen wie Dynamo Dresden. Aber halt in einem wirklich direkten Zusammenhang, so von wegen, ja, also wenn Fortuna Düsseldorf absteigen sollte, obwohl sie noch kein Spiel gehabt haben und die Situation überhaupt nicht vergleichbar ist, dann ist Nana Ampomar schuld. Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch. Also es ist halt immer leicht, auf Sportjournalismus draufzuhauen und wir können hier leicht reden, weil wir müssen damit kein Geld verdienen und die Rheinische Post schon. Und da ist auch mal Clickbait dabei und keine Ahnung was und von wegen RP Plus sollen sie das so machen. Aber sowas musst du halt trotzdem nicht hinlegen. Das ist halt einfach schon schwierig.
Ja. Aber so wussten wir wenigstens, wir wollten es ja auch alle wissen eigentlich, wer es war.
Ja, das hätten wir ja spätestens beim Spiel gegen Bochum, wenn da nicht im Kader steht. Sich das Date so.
Ja, absolut dramatisch, Leute. Das sind halt jetzt gerade 4 Leute, die, wenn sie spielen, halt, also das ist halt quasi die erste Mannschaft im Offensiven. Also vor allem bei den beiden Erkrankten, habe ich ja vorhin schon gesagt, weiß man überhaupt nicht, wie das, also ist ja einfach nicht ganz klar, wie der Verlauf, oder das ist individuell sehr unterschiedlich, wann oder ob oder wie auch immer, vielleicht geht es ja auch gut, die überhaupt zurückkommen können, aber eben auch mit Emma Ioa, super bitter, dass der gerade nicht dabei ist, und Euphoria genauso. Und bei denen weiß man ja auch nicht so genau, die sind jetzt auch schon seit einer Woche in vorsorglicher Quarantäne oder so. Also das ist schon, das macht schon viel kaputt an Vorfreude auf die Offensivpower der Fortuna.
Ja, vor allem sind es halt so 2 junge Spieler, wo ich mir denke, in dem Alter, also bei Ioa, junger Spieler, kommt neu in die Mannschaft rein, die Euphorie sowieso. Da ist irgendwie jedes Training wichtig. Ich würde es jetzt auch nicht total überdrehen wollen, ist halt nicht geil. So, und ist halt bitter, aber ob das jetzt, es wird die hoffentlich nur ein bisschen zurückwerfen und dann werden sie wieder einsteigen und dann kommen sie rein.
Ja, ist schon trotzdem einfach wie bemerkenswert, ne? Wenn man sich mal so aufmalt, wer da eigentlich fehlt, dass das eigentlich so ein kompletter Mannschaftsteil eigentlich ist, ne? Der da irgendwie befallen ist. So genau dieser Verbindungsteil vom zentralen Mittelfeld zu den beiden Stürmern vorne, irgendwie so einmal die, was man gerade an Außenspielern hat, und dann in diese Halbstürmerposition, die sind einfach alle mal raus jetzt für eine wirklich lange Zeit. Ja, also ich habe klar, ne, von dieser Stelle irgendwie noch eine gute Besserung. Wir hoffen, dass das irgendwie einfach alles schnell vorbei ist, dass sie bald wieder alle dabei sind. Und ja, aber ich glaube, es hat einem irgendwie dann nochmal klar gemacht, dass ja, dieses Thema wird wahrscheinlich diese Saison und die Fortuna irgendwie, ja, das ganze Jahr begleiten.
Ja.
Und ja, wer weiß, wie lange noch.
Ja, nicht nur die Fortuna, sondern alle anderen
auch. Ja.
Nee, das sowieso, das hat man, glaube ich, irgendwie auch immer mehr auf dem Schirm, als dass es einen dann irgendwie so selber trifft.
Ja, es ist halt irgendwie, man bemerkt einfach, was für ein unglaubliches Glück diese DFL hatte, dass die halt ihre Rest der Saison halt genau in dieser Phase, wo halt einfach ein paar hundert Leute, schlimm genug, aber krank werden, wo es halt quasi kaum Fälle gab. Und jetzt merkt man ja einfach, wie es einfach überall hochgeht wieder. Ja. Und sie hatten einfach echt größte Sonntagskinder überhaupt. Aber jetzt wird es natürlich schwierig, ne? Für die kommende Saison.
Für wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass dann irgendwann der Rest der Saison in Mecklenburg-Vorpommern zu Ende gespielt wird?
Der Bubble.
Ja, richtig.
Ja, also für nicht so allzu unwahrscheinlich auf jeden Fall.
Ja.
Auch im Turniermodus.
Ja, richtig. Nein, keine Ahnung.
Alter. Ja, so 45 Minuten ein Spiel.
Genau, auf ein halbes Feld.
Ja. Kalle Rummenigge wird Interviews geben, wie geil das alles ist. Und überhaupt. Ja.
Das ist das, was den Fußball ausmacht. Das
Wahnsinn. Sehen.
Wahnsinn.
Ja.
Generell, wir sind ja so ein bisschen an der Nahtstelle jetzt, dass wir auch unser gleich einmal den Spielplan auch angucken wollen. Wie ist denn eure Vorfreude auf die neue Saison momentan?
Ich sag mal kurz was dazu. Ich habe ja vorhin so ein bisschen an der Homepage rumgebastelt und so, ne, liebes Publikum, liebe Zuhörerinnen und Hörer, wir haben jetzt eine neue Homepage, es wird alles besser, alles schöner, alles glänzt und in 3D. Was ich aber eigentlich sagen wollte, im Zuge des
Erwartungsmanagement.
Ja. Ja gut, Klick ist Klick, ne? Wenn die dann da sind.
Das ist der rheinische Post-Spirit.
Genau, das haben wir gelernt hier. Im Rheinland macht man das so. Auf jeden Fall habe ich mir dann im Zuge dessen eben immer mal wieder musste ich irgendwie auf eine Folge klicken und so, um zu gucken, ob das jetzt schon geklappt hat mit dem Integrieren. Und da geht halt immer dieses unser Intro los. Mhm. Und dann bin ich von diesem Intro eben auf den Ohrwurm des Originalsongs gekommen und hatte dann eben so dieses Stadiongefühl von alle schreien zusammen dieses wunderschöne Lied. Und da habe ich dann einfach festgestellt, dass ich mich gerade eigentlich gar nicht freue auf Fußball und so. Und das ist wirklich, wirklich so scheiße. Ich finde, so eine Zeit lang kann man das irgendwie mitmachen. Oder habe ich das auch mitgemacht, aber so meine Vorfreude auf die Saison ist jetzt einfach gerade wieder so komplett gen Null, weil dieses ins Stadion gehen ist einfach so elementar. Und auch wenn man alle diese ganzen Spiele, wo man mal hin und wieder mal reingeguckt hat, Champions League oder Europa League oder so, wo ich so insgesamt wahrscheinlich 7 Minuten über verschiedene Spiele gesehen habe, das ist so scheiße alles. Also ich bin auf jeden Fall gerade wieder ein bisschen abgeturnt und unser Intro zu hören macht mich traurig nur. Also das ist so meine Vorfreude-Stimmung auf Saison.
Ja, ich glaube, bei mir ist das ganz ähnlich. Also irgendwie, ich hatte ja schon irgendwie das am Ende der Saison so, dass ich da irgendwie mir die Spiele nicht mehr richtig angucken konnte und auch jetzt, ich freue mich da eigentlich überhaupt nicht drauf und sehe auch noch nicht so wirklich, dass ich mir da irgendwie was angucke. Wobei ja doch die ersten Spiele vielleicht dann ja irgendwie schon, weil es irgendwie dann so viele neue Spieler gibt und so, vielleicht bin ich dann halt auch neugierig und werde mir das anschauen, aber richtige Vorfreude kommt da eigentlich so gar nicht auf. Und ich sehe das eigentlich, glaube ich, immer noch ein bisschen so, wie Tim das damals beschrieben hat, so, das ist jetzt einfach das, die nächste Phase irgendwie in diesem ewigen Qualifikationsturnier, in dem man halt drinsteckt, in dem man einfach so gut abschneiden muss wie möglich, um halt gut dazustehen, wenn es wieder richtig losgeht. Aber bis dahin löst das irgendwie relativ wenig in mir aus.
Ich werde mir trotzdem wahrscheinlich die Spiele angucken. Also
ja, das hoffe ich doch. Also ansonsten, also bei mir ist es tatsächlich, ich sehe es nicht ganz so schwarz wie ihr. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich halt einfach durch die Distanz zu Düsseldorf nicht mehr regelmäßig ins Stadion gehen konnte und mich immer so auf die Highlights hier in der Gegend gefreut habe, auf die Auswärtsspiele. Natürlich ist es bitter, sich so ein Spiel anzugucken vor einer Geisterkulisse, selbst wenn man es sich anguckt im Fernsehen. So, man merkt ja, das hatten wir ja in der letzten Saison auch schon, man wird die ganze Zeit daran erinnert, dass alles nicht so cool ist gerade, aber also ich würde wirklich lügen, wenn ich sagen würde,
von mir aus könnte die Saison auch in 10 Monaten wieder losgehen. Also ich habe schon Bock, auf jeden Fall.
Ich glaube, ich bin so zwischen, ich habe noch überhaupt keine Haltung dazu entwickelt. Also das existiert. Wenn wir diese Aufnahme nicht gemacht hätten, würde es, glaube ich, gar nicht so richtig existieren, dass Fußball gespielt wird. Recht bald wieder. Ich habe auch irgendwie geguckt, okay, DFB-Pokal, da bereite ich mich jetzt drauf vor. Bin auf google.de gegangen und habe dann WN Wiesbaden gegoogelt, habe mir dann den Kader von WN Wiesbaden angeguckt und dann ist mir irgendwann aufgefallen, die Fortuna spielt ja überhaupt nicht gegen WN Wiesbaden, sondern gegen
Ingolstadt. Wo kam das WN Wiesbaden her? Einfach.
Keine Ahnung, ich hatte irgendwie gedacht, die spielen gegen WN Wiesbaden. Das traf irgendwie genau diese Stimmung halt so. Die spielen halt gegen irgendwen.
Wahrscheinlich ist das
wahrscheinlich
ein ambitionierter Südverein, dritte Liga.
Die sind gerade abgestiegen, oder?
Ja, die sind abgestiegen.
Fast schon. Also.
Ja, und Ingolstadt ist halt nicht aufgestiegen. Aber ja, genau. Und ja, also ich kann mir das auch nicht so richtig vorstellen. Ich glaube, was mich so ein bisschen motiviert, ist tatsächlich das, was wir hier gerade machen. Das finde ich nach wie vor irgendwie, finde ich irgendwie gut. Das gefällt mir und macht mir Spaß. Aber wenn das nicht wäre, weiß ich auch nicht, wie der Blick darauf wäre, ja. Also wenn man sich diesen Spielplan ja anguckt, dann ist es ja häufig eben, wir haben das im Vorhinein ja schon kurz darüber gesprochen, dass man sich anguckt, ja, wo kann man vielleicht hinfahren, was ist realistisch, wann sind die Termine, an welchem Wochenende ist das ungefähr, und das ist jetzt einfach völlig egal. Also da plant man ja mit nichts.
Als die zeitgenauen Ansetzungen auch kamen, da habe ich auch so gedacht, ja und?
Ja, okay. Interessiert doch wirklich niemanden. Ich kann nicht alle Montag spielen.
Ganz kurzer Zwischenruf vom Live-Ticker. In der 55. Minute wurde für Ludores Rasgrad Bernhard Tekpetay soeben eingewechselt.
Wow. Ja. Okay. Ach, dazu noch ein Nachtrag. Ich glaube, die Fortuna hat irgendwie 500.000 Euro dafür bekommen, dass er jetzt frühzeitig diese...
Ja. Alles nordrhein-westfälische Gelder.
Ja, ist schön.
Damit geht dann die Fortuna wahrscheinlich doch noch als Gewinner aus dem Benito Raman-Transfer.
Ja, die sind jetzt mittlerweile bestimmt bei 6,8 Millionen oder so.
Ich
krieg
mich jetzt wieder auf.
Aber wahrscheinlich kriegen die halt noch die 4 Millionen, die der Tekpetay wert war, verrechnet.
Und die ganzen Bonuszahlungen für die ganzen Erfolge, die Schalke holen wird.
Ja, das wird auch gut.
Ja,
die haben eine tolle Vorbereitung bisher gespielt.
Die steigen halt auch so sicher ab wie nur irgendwas. Also,
fantastisch.
Sicherster Absteiger aller Zeiten. Ja, zum Spielplan. Es tut einem schon wirklich richtig weh, wenn man dann sieht, die zweite Liga wird eröffnet vom HSV gegen Fortuna. So, das ist ja schon ein Spiel, auf das man sich vielleicht so ein bisschen hätte freuen können. Ansonsten, ja, ist dann jetzt halt nicht ganz so. Aber es ist schön zu sehen, dass der DFL genauso ging wie allen anderen auch. Die hatten anscheinend auch Bock auf HSV gegen Fortuna Düsseldorf in der Relegation. Und haben sich gedacht, ja gut, wenn wir das nicht haben, dann können wir sie als losschicken als erstes Spiel der zweiten Liga.
Ja, trotzdem irgendwie auch so ein bisschen bitter. Also irgendwie auch so ein Spiel, wo ich mir auch gedacht habe, so Mann, hätte man das nicht irgendwie mehr ans Ende legen können. So ein bisschen habe ich ja schon irgendwie noch zumindest die leise Hoffnung, dass man irgendwie im Mai oder so wieder zu Fußballspielen gehen kann. Also auch nicht nur mit 5000 Leuten, sondern halt irgendwie mit so vielen Leuten, wie man möchte.
Kann passieren, muss aber nicht. Ja.
Zumindest hätte man dann noch wie die Möglichkeit gehabt, aber das ist dann, glaube ich, das kann man sich dann komplett abschminken, das im nächsten Jahr zu sehen, dieses Spiel. Ja, sehr schade. Ist dann irgendwie auch schon in 3,5 Wochen, ne? Also es irgendwie geht dann jetzt doch relativ fix. In 2,5 Wochen ist dann schon das DFB-Pokalspiel gegen Ingolstadt. Hatten wir eben schon kurz angesprochen. Auch so auf jeden Fall eine relativ bittere Auslosung irgendwie. Irgendwie Auswärtsspiel bei Ingolstadt. Ich weiß nicht, ob wir vor dem Ingolstadt-Spiel nochmal aufnehmen. Können wir versuchen. Ansonsten würde ich aber trotzdem mal sagen, dass ich da auf jeden Fall auch, glaube ich, nicht so wirklich hohe Erfolgschancen sehe, dass man da irgendwie mit einem komplett neu aufgestellten Kader gewinnt, aber gut.
Ja, bevor wir jetzt auf Ingolstadt gucken, nochmal generell zu dieser zweiten Liga. Also ich finde ja,
wenn man tatsächlich zu den Spielen hätte fahren können, wenn Zuschauer erlaubt wären, was in der jetzigen Situation ich ja auch nicht unbedingt jetzt lautstark fordern will. Aber es ist natürlich trotzdem bitter. Dann wäre diese zweite Liga wirklich eine schöne Liga. Also mit tollen Vereinen, mit Spannung. Man weiß wirklich nicht, wo es hingeht. Es gibt so viele Vereine, die potenziell um den Aufstieg und um den Abstieg mitspielen können. Genau. Und deshalb, das ist echt sehr traurig. Es wäre so ein Abstieg gewesen, wo man dann relativ schnell hätte umschalten können auf, ich freue mich auf diese zweite Liga, aber ohne Zuschauer macht das halt, also ich meine, wenn man auch so sieht, wer da so aus der dritten Liga dazu gekommen ist, nochmal mit Eintracht Braunschweig und so, es wären halt einfach schon geile Touren gewesen und generell möchte ich mich da so ein bisschen an Uwe Rösler halten, der gesagt hat, ich definiere Größe über Popularität. Und das ist diese Größe dieser zweiten Liga. Super viele Vereine, die populär sind, die Fans mitbringen würden. Es wäre einfach eine geile Sache gewesen. Aber ich schätze mal, das wird auch am 34. Spieltag nichts mit einem vollen Stadion.
Ja. Glaube ich auch nicht.
Aber habt ihr so generell das Gefühl, also man kann es so schwer sagen, ne? Aber ich will mich jetzt irgendwie nochmal so an diese Abstiegszeiten nach dem letzten Mal, so diese Zweitliga-Zeiten und so, das ist ja eigentlich schon wieder ein ganz, ganz finsteres Kapitel so gewesen. Habt ihr das Gefühl, also ich habe irgendwie das Gefühl, Fortuna ist jetzt ein professionellerer Verein, der besser aufgestellt ist. Aber ich kann das halt nicht so richtig begründen, so. Also, ich habe das Gefühl, es gibt halt ein paar Spieler, wenn die nicht gerade in Quarantäne sind. Aber so.
Ja, weil dieser Abstieg beim letzten Mal war ja schon so beschissen. Also ja. Nur mit Norbert Meyer und dann ging es halt dann auch drunter und drüber. Man hat überhaupt nichts mehr gewonnen in der Rückrunde und irgendwie waren die Auflösungserscheinungen schon sehr präsent. Die
ganze Rückrunde, ja.
Und das ist jetzt hier anders. Da hat Uwe Rösler irgendwie einen Trainer, der sympathisch wirkt. Dem man auch was zutraut, ob er das jetzt einlösen wird, weiß ich nicht, aber man hat eine Zukunft mit dem. Also man kann sich vorstellen, ja, vielleicht ist der in 2 Jahren noch Trainer, wenn er nicht Erfolg hat und andere Vereine ihn haben wollen. Und man kann irgendwie, man hat das Gerüst, ja. Man hat ja irgendwie bei all den Problemen, die dieser Kader hat, gibt es ja Spieler, auf die man bauen kann, die man auch schon länger kennt, von denen man auch nicht glaubt, dass sie sofort wieder weg sein werden und mit denen man irgendwie Identifikation aufbauen kann. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor. Und auch, weil diese erste Liga halt, Lou sagt das ja immer, auch so ein schwieriger Ort ist, ja, wo die Leipzigs und Hoffenheims dieser Welt sich eingerichtet haben und schlimme Dinge tun, ist es halt irgendwie auch nicht. Ne? Man kann sich das halt schönreden. Das konnte beim letzten Mal nicht.
Ja. Aber ich muss sagen, also ich weiß nicht, wie viel die RP ihm dafür gezahlt hat. Die müssen ja die Sommerpause füllen und haben ein Interview mit Willi Landgraf geführt. einigen als der Mr. Zweite Liga bekannt. Die meisten Spiele in der zweiten Liga mit, glaube ich, sogar mit Abstand gemacht. Und der sagte dann den schönen Satz, das ist die Überschrift dann geworden, Fortuna ist der FC Bayern der zweiten Liga. Und das sehe ich so überhaupt nicht. Also ich meine, ganz im Ernst, also zwischen Platz 18 und Platz 3 kann da alles hinten bei rauskommen. Und ja. Von daher, ich bin auch irgendwie so, ja, man hat den Trainer nicht gefeuert, man hat jetzt irgendwie Spieler verpflichtet, wo man vielleicht die Hoffnung hat, dass die uns weiterhelfen. Aber bevor da, sag ich mal, 5 Spieltage vorbei sind, möchte ich eigentlich zu meinen Erwartungen noch gar nichts sagen. Es wird halt eine traurige Saison, so oder so, egal. Wenn man verliert, wird es noch trauriger. Wenn man gewinnt und eine Siegesserie hat, dann sagt man, oh, wie schön wäre das jetzt mit Zuschauern. So.
Ja, aber ich habe halt auch sowieso, ne, also irgendwie, man kann sich, glaube ich, eh darauf einrichten, dass einfach dadurch, dass diese ganze Transfermarktsituation und die finanzielle Situation der Vereine so chaotisch ist, dass irgendwie relativ viel Potenzial für Chaos irgendwie da sein wird. Und wenn man sich mal anguckt, wie die zweite Liga in den letzten Jahren eigentlich fast immer gelaufen ist, das sind eh immer super enge Ligen gewesen, ne? Also da gab es dann zwar immer mal so Ausreißer nach oben, so einen Verein oder zwei, die irgendwie gut gespielt, die richtig viel stärker waren, wie jetzt letztes Jahr Stuttgart oder so. Einfach dadurch, dass die mit so einem riesig, mit so einem unfassbar starken Kader halt irgendwie gekommen sind. Aber so eine Mannschaft gibt es ja nächste Saison eigentlich auch nicht. Und dann nochmal davon abgesehen, ne, also wenn man sich das anguckt, so, das waren immer super, super, es war immer super, super eng zwischen Abstieg und Aufstieg. So mit drei Siegen oder drei Niederlagen wirst du sofort von oben nach unten und umgekehrt gespielt. So, da war bis zum Ende irgendwie alles für alle irgendwie drin. Und ich glaube, auf so eine Saison kann man sich wahrscheinlich nächstes Jahr einfach auch wieder einrichten.
Ja, eigentlich auch freuen, aber wir haben ja schon gesagt, warum das schwierig
ist. Dass die Freude nicht so riesig ist.
Ja. Aber das heißt auf jeden Fall, glaube ich, dass man halt, dass es zumindest irgendwie spannend genug sein würde. Also man wird wahrscheinlich immerhin einfach so einen Rest Begeisterung einfach durch diese Spannung ziehen können, dass es halt immer um relativ viel gehen wird, da man eigentlich immer man kann, glaube ich, ziemlich sicher sein, dass du zu jeder Zeit entweder im Aufstiegs- oder im Abstiegskampf bist oder in beiden auf einmal. Also da kann man, glaube ich, einfach fest von ausgehen. Das ist ja auch einfach schon mal eine Aussage. Das ist ja nicht wie in der ersten Liga, wo er einfach wo es eigentlich immer nur das eine gibt und weiß ich nicht, wo einfach viel, viel, viel weniger Wettbewerb stattfindet.
Ja, also ich meine, was der Herr Landgraf da ja zum FC Bayern der zweiten Liga meinte oder ihm in den Mund gelegt wurde, ist ja schon auch, dass man, wenn man so ein bisschen probiert, die dünnen Quellen, die man da findet, durchzusehen, dass auf jeden Fall bis auf den HSV und vielleicht ein oder zwei andere Mannschaften niemand mit so einem großen Etat in die Liga geht wie Fortuna. Und damit eigentlich auch klar ist, auch wenn man eine komplett neue Mannschaft bauen muss, dass man den Anspruch haben muss, irgendwie da oben mitzuspielen. Aber Anspruch und Wirklichkeit sind halt manchmal zwei Paar Schuh und wir werden es sehen. So.
Der du springst jetzt auch über das Stöckchen, das er dir hinhält. Ne? Also glaub, das würde ich jetzt einfach ganz komplett, gesagt, es ist halt Sommerpause. Nein,
aber ich meine, er sagt das halt so von wegen, ja, weil der FC Bayern immer am meisten Geld ausgibt, dann wäre der HSV der FC Bayern der zweiten Liga, weil die anscheinend nächstes Jahr das meiste Geld ausgeben. Aber wenn man das einfach so sich anguckt, wer kann wie viel Geld in den Kader investieren, dann sollte man nicht um den Abstieg spielen.
Ja, aber wenn halt die komplette Offensivabteilung für zwei Wochen nochmal in Quarantäne geht oder so, dann also
und es eine zu hohe Erwartungshaltung nach einem Abstieg gibt. Also das Thema hatten wir ja auch schon einige Male. Ja. Ich glaube, wenn man halt irgendwie zusieht, dass man nicht erstmal direkt in irgendwie so eine Negativspirale reinrutscht, dann ist schon mal sehr, sehr viel gewonnen nächstes Jahr. Ja.
Und das ist, glaube ich, was mich so ein bisschen, genau, nach dem letzten Abstieg war dann mit Meier entlassen und alles irgendwie schrecklich. Und so, und der Rösler hat ja trotz des Abstieges doch irgendwie so ein positives Gefühl vermittelt, oder? Also so durch die Spielweise und so.
Ja, weil sie hätten locker drinbleiben können.
Ja.
Mit 10 Punkten Vorsprung.
Ja. Damit
kein einziges Spiel gewonnen.
Ja, ich weiß. Aber also, ja, die sind ja auch abgestiegen. So, ne? Und, also.
Mann!
Ja.
Ja, ich glaube, da merkt ja dann schon, auch wenn die Begeisterung nicht so groß ist, dass es auf jeden Fall doch noch genug Bedarf irgendwie zum Reden gibt. Emotionen sind doch noch genug da. Und wir werden auf jeden Fall noch einmal, bevor es dann wirklich losgeht, aufnehmen, richtig auf die kommende Saison irgendwie gucken, vor allem bei der Fortuna. Ob wir es schaffen, das vorm DFB-Pokalfinale auch noch zu machen. Ja,
Apropos,
nee,
ob
wir das vom DFB-Pokalspiel gegen Ingolstadt noch schaffen, ist schwierig, aber wir versuchen das, aber können das nicht versprechen. Aber bevor es dann gegen den HSV geht, werden wir es auf jeden Fall machen.
Ich kann zu Ingolstadt oder wie in Wiesbaden, wie ich sie auch gerne nenne, aufgrund meiner Kurzrecherche zwei Sachen sagen. Worauf hofft man, wenn man am Anfang einer Saison auf einen Absteiger aus der zweiten Liga trifft, oder nicht Aufsteiger in die zweite Liga, das wird spannend. Ingolstadt. Ja. Viele Abgänge hat Ingolstadt tatsächlich nicht, was ich das gesehen habe. Und klar, der, glaube ich, wichtigste Mittelfeldspieler ist gegangen, aber die Top-Stürmer der letzten Saison sind noch da und auch ein weiterer wichtiger Mittelfeldspieler scheint auch noch da zu sein. Also die könnten eingespielter sein, als dass der Fortuna lieb ist. Aber auch mehr kann ich...
So Marcel Gauss und Maximilian Beister.
Genau. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball, kann man jetzt schon
einfach schreiben.
Nein, das ist dann nachdem Terodde gegen uns netzt im HSV-Spiel.
Ja gut, das passiert aber sowieso. Das passiert danach noch.
Ja, bis dann, wenn wir uns dann wieder hören, sind ja noch zwei Testspiele auf jeden Fall angesetzt. Am Freitag geht es gegen Vitesse Arnhem und dann spielt man auch schon am 5.9. schon mal gegen den SC Paderborn, um zu gucken, wo man steht.
Ja. Das ist dann der Härtetest.
Quasi. Ja, alle Daumen sind gedrückt, dass alle diese Spiele, die Ligaspiele, das DFB-Pokalspiel und die Testspiele stattfinden werden. Und ja, dann werden wir da auch wieder einiges drüber zu reden haben, vermute ich mal.
Bis dann, bleibt gesund.
Ja, genau, bleibt gesund.
Mach keinen Scheiß.
Euch auf. Ja, alles Gute. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.